Deutsche Welle. Podcast.
Das sind die Themen der Wirtschaft. Nachwuchs für die Führungsetage. Deutschlands größter Flughafen wird 75. Und wir berichten über Chinas Ölhafen in Afrika. Ich bin Monika Lohmüller. Erstmal seit fast 19 Jahren sind in Deutschland wieder deutlich weniger als 3 Millionen Arbeitslose registriert. Gleichzeitig melden Unternehmen immer mehr offene Stellen. Deutschland gehen ganz offensichtlich die Arbeitskräfte aus, jedenfalls die Qualifizierten. Um dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung ein Fachkräftekonzept entworfen, das auch auf Zuwanderung aus dem Ausland setzt. Aber wird das reichen? Auch Unternehmen werden sich in Zukunft umorientieren müssen, wenn sie im Wettlauf um die besten Köpfe bestehen wollen. Sabine Kinkertz berichtet.
Wenn Michael Diekmann, Vorstandsvorsitzender des Versicherungskonzerns Allianz, darüber nachdenkt, wie Konzerne in Zukunft ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können, dann kommt er schnell auch auf den globalen Wettlauf um die besten Köpfe zu sprechen.
Top-Management-Talent is global and it's mobile.
Talentierte Führungskräfte sind mobil und in der ganzen Welt zu Hause. Unternehmen und sogar Staaten kämpfen darum, die Besten von ihnen für sich zu gewinnen. Wenn Europa und auch Deutschland wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen sie in Zukunft mehr als nur ein guter Wirtschaftsstandort sein. Sie müssen talentierte Leute für sich gewinnen, mit deren Hilfe sie ihre strategischen Ziele erreichen können.
Diekmann ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der Allianz, er ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates der ESMT, der European School of Management and Technology. Die Business School im Herzen Berlins wurde 2002 von deutschen Top-Unternehmen ins Leben gerufen, um talentierte Nachwuchsmanager aus aller Welt nach Deutschland zu holen und ihnen hier den letzten Schliff zu geben. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich einige Absolventen anschließend für einen deutschen Arbeitgeber entscheiden.
That becomes even more important.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Europa und vor allem in Deutschland wird das immer wichtiger. Der Talentepool schrumpft und das befeuert den globalen Kampf um die besten Köpfe zusätzlich.
Junge, talentierte und gut ausgebildete Fachkräfte können sich freuen. Sie werden zunehmend umworben. Monika Hamori, Professorin an der IE Business School in Madrid, hat in einer Studie herausgefunden, dass Top-Nachwuchskräfte heute schon ihre Karriere nach Belieben planen können. 1300 junge Führungskräfte in großen deutschen Unternehmen, im Durchschnitt 30 Jahre alt, sehr gut und auch international ausgebildet, hat Hamori für ihre Studie befragt und war von dem Ergebnis selbst überrascht.
Diese jungen deutschen Nachwuchskräfte gaben an, ihren Arbeitgeber regelmäßig zu wechseln. Im Durchschnitt blieben sie 26 Monate auf einer Stelle und das ist meiner Meinung nach zu wenig, um etwas Sinnvolles für ein Unternehmen beitragen zu können.
Für die eigene Karriereplanung sind die häufigen Arbeitsplatzwechsel allerdings umso sinnvoller. Hamori fand heraus, dass jeder Wechsel mit beruflichem Aufstieg und einem höheren Gehalt belohnt wurden. Das, so sagt die Wissenschaftlerin, sei vergleichsweise neu.
Da hat sich innerhalb einer Generation viel verändert. Noch vor kurzem wurden nur diejenigen mit beruflichem Aufstieg belohnt, die loyal im Unternehmen blieben. Ich habe selbst wissenschaftliche Studien durchgeführt, die sich um Vorstandsvorsitzende drehen, also Männer im Alter von heute ungefähr 45 Jahren. In dieser Generation war der Zugang zu den Top-Positionen auch abhängig von der Betriebszugehörigkeit.
Heute sind die umworbenen Nachwuchskräfte eigentlich ständig auf der Suche nach etwas Neuem. 40% der von Hamori befragten jungen Manager gaben an, sie würden mindestens 2-mal pro Jahr aktiv nach einem neuen Job suchen. Nur 5% der Befragten hatten keine Ambitionen, die Stelle zu wechseln. Für Unternehmen ist das keine frohe Botschaft. Im Gegenteil, sie müssen sich in Zukunft einiges einfallen lassen und vor allem umdenken, wie Charles O'Reilly, Professor an der Stanford Graduate School of Business, meint.
Die Unternehmen werden zunehmend unter Druck stehen, neue Talente zu finden. Aber ironischerweise ist es doch so, dass viele diese Talente schon in ihren Unternehmen beschäftigen. Wenn die Unternehmen es schaffen würden, diese Talente entsprechend zu fördern, dann müssten sie sich an dem Wettrennen um die besten Köpfe gar nicht beteiligen.
Natürlich sei die Höhe des Jahresgehalts wichtig, sagt O'Reilly. Aber eigentlich würden Arbeitnehmer ein Unternehmen doch vor allem deshalb verlassen, weil sie dort nicht zufrieden seien.
People want to work for more than just money.
Die Menschen wollen doch eigentlich nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Unternehmen, die es schaffen, ihren Angestellten das Gefühl zu geben, dazuzugehören, werden in Zukunft erfolgreicher sein, wenn es darum geht, die Leute auch zu halten. Talente müssen gefördert und entwickelt werden. Es reicht nicht mehr aus, sie nur zu engagieren.
Für Arbeitgeber hat O'Reilly eine einfache Anleitung parat. Sie müssten sich lediglich folgende Frage beantworten können. Warum sollte mein Angestellter sich jeden Morgen freuen, zu mir kommen und für mich arbeiten zu können?
Ein Beitrag war das von Sabine Kinkertz. An kaum einem anderen Ort in Deutschland ist das Thema Verkehr so präsent wie im Rhein-Main-Gebiet. Beispielsweise das Frankfurter Autobahnkreuz, das jeden Tag von mehr als 300.000 Fahrzeugen passiert wird. Direkt daneben der Frankfurter Flughafen. Er ist der drittgrößte Passagierflughafen in Europa mit mehr als 52 Millionen Reisenden im Jahr. Täglich starten und landen hier mehr als 1.300 Flugzeuge aus aller Welt. Am 8. Juli 1936, also vor 75 Jahren, landete in Frankfurt die erste Maschine. Roman Warschauer.
Rückblick in die 1930er Jahre. Der bestehende Flughafen in Frankfurt ist zu klein geworden. Deswegen beginnen die Planungen für einen neuen im Frankfurter Stadtwald. Am 8. Juli 1936, also vor genau 75 Jahren, wird der neue Flughafen Rhein-Main unter Anwesenheit zahlreicher Nazi-Größen eröffnet.
Im Auftrage und auf Befehl meines Oberbefehlshabers, Generaloberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen.
Das erste Flugzeug, das auf Rhein-Main landete, war eine U-52. Doch die eigentlichen Stars waren damals die Zeppeline. Allerdings mit der Katastrophe der Hindenburg und mit Kriegsbeginn war die Zeit der zivilen Nutzung des Flughafens vorbei. Doch nach dem Krieg erkannten die Amerikaner schnell die geografisch günstige Lage des Flughafens. Sie richteten einen Luftwaffenstützpunkt ein, die Rhein-Main Airbase. Die zivile Luftfahrt startete erst 1955 mit Gründung der neuen Lufthansa wieder richtig durch. In den 60er Jahren dann der Boom durch den Massentourismus. Der Flughafen wuchs. 1960 waren es gut 2 Millionen Passagiere, 10 Jahre später schon über 9 Millionen. 1972 wurde deswegen das heutige Terminal 1 eröffnet. Für die damalige Zeit hochmodern und riesig groß. Vielleicht zu groß? Skepsis beim damaligen Bundesverkehrsminister Georg Leber.
Die Baumaßnahme, die hier getroffen worden ist, ist bestimmt nicht zu klein. Die Zukunft wird zeigen, ob es gelingen wird, sie schon zu einem nahen Zeitpunkt voll auszufüllen und voll hineinzuwachsen.
Natürlich wuchs der Flughafen weiter. Bereits in den 60er Jahren gab es zudem erste Planungen für eine dritte Startbahn. Die spätere Startbahn West. Von der Wirtschaft und der hessischen Landesregierung gewollt, bei vielen Bürgern allerdings verhasst. Anfang der 80er Jahre kam es zu teilweise gewalttätigen Massendemonstrationen.
Wir werden die Startbahn nicht hinnehmen. Was abgeholzt wird, wollen wir wieder anpflanzen. Was aufgegraben ist, wollen wir wieder zuschütten. Wir werden den Bau stören, behindern und verhindern, wie wir können.
Mit Inbetriebnahme der neuen Bahn 1984 wuchs die Zahl der Passagiere auf 20 Millionen. Alleine am Frankfurter Flughafen arbeiteten mittlerweile rund 36.000 Menschen. Der Flughafen als Arbeitsstätte dient bis heute immer wieder als ein Argument für den weiteren Ausbau. Denn der Flughafen wächst nach wie vor. Bei rund 52 Millionen Passagieren soll noch lange nicht Schluss sein. Im Oktober dieses Jahres geht eine weitere Landebahn in Betrieb. Diese bringt bis zu 50% mehr Verkehr und soll die Zahl der heute rund 70.000 Arbeitsplätze weiter steigern. Der Chef des Flughafenbetreibers Stefan Schulte.
Nach den Prognosen, die wir haben, erwarten wir mit dem Wachstum, also mit dem Ausbau, etwa 24.000, 25.000 zusätzliche Arbeitsplätze hier am Flughafen und natürlich viele weitere 1.000 Arbeitsplätze in der Region.
Viele Anwohner allerdings machen sich vor allem um den dann auch weiter wachsenden Lärm Sorgen. Deswegen soll ein absolutes Nachtflugverbot für ein wenig mehr Ruhe sorgen. Doch ob dieses Verbot auch wirklich kommt, muss abschließend ein Gericht klären.
Vor 75 Jahren landete ein erstes Flugzeug auf dem Rhein-Main-Flughafen. Ein Beitrag war das von Roman Warschauer. Lamu ist eine vor Kenia gelegene beschauliche Insel, ein wenig besiedelter Ort, dessen Natur und Kultur Touristen anziehen. Die Stadt Lamu ist Weltkulturerbe. Jetzt soll dort, wo die Menschen weitgehend vom Tourismus und vom Fischfang leben, einer der größten Transporthäfen Afrikas gebaut werden. Über die Finanzierung wird mit den Chinesen verhandelt, die Öl aus dem Südsudan verschiffen wollen. Antje Diekans.
Bisher gehört Segeln für viele der Männer hier zu den Hauptbeschäftigungen. Der 28-jährige Swale Abdallah ist mit seinem Freund auf dem Meer, den alle nur Captain Blue nennen. Die Wasserwege zwischen Lamu und den Nachbarinseln sind teils sehr eng. Es geht an dichten Mangrovenwäldern in Ufernähe vorbei. Dann aber tut sich vor dem Segelboot der weite Ozean auf. Nur links ist noch das Festland zu sehen. Hier soll der Hafen entstehen, in dem dann die Öltanker beladen werden, um Kurs Richtung Asien zu nehmen. Vorbei an Lamu und den dazugehörenden Nachbarinseln.
The road will be between Pate Island and Manda Island.
Die Route verläuft zwischen Pate und Manda, genau in der Mitte. Da haben wir besonders tiefes Wasser.
This is where we have a very deep ocean here.
Alles ist noch so gut wie unberührt. Das Meer ist klar und sauber und voller Fische. Nicht weit vom Segelboot entfernt springen Delfine übermütig aus dem Wasser. Die Öltanker würden diese Idylle verändern. Statt Delfine haben sie eher Haie im Schlepptau, die darauf lauern, dass Abfälle über Bord geschmissen werden. Im Moment ist alles noch sehr schön, meint Swale. Das Grün am Ufer, die Strände mit dem weißen Sand.
White sand, still beautiful. Yeah.
Politiker, die pro Hafen argumentieren, sagen meist, dass er Arbeitsplätze bringt. Für junge Männer wie Swale und Captain Blue. Doch davon sind die beiden nicht überzeugt. Ich kann nicht schreiben, sagt Captain Blue, lesen aber schon. Ich glaube nicht, dass wir im Hafen beschäftigt werden. Da werden die Leute vom Festland Jobs bekommen.
Most of the people, they're gonna come from the mainland to get a job.
In Kenias Hauptstadt Nairobi haben sich Hafengegner versammelt. Bürgerinitiativen, die den Bau verhindern wollen, bevor die ersten Bagger anrücken und Tatsachen schaffen. Ich bin hier, um mich gegen den Hafenbau auszusprechen, sagt Swale Adinani, der am Festland gegenüber von Lamu wohnt. Vielleicht wäre ich ja gar nicht mal 100% dagegen. Es geht auch darum, wie die Regierung uns behandelt. Niemand sagt uns etwas. Niemand holt uns zu Gesprächen dazu, wenn es um den Hafen geht.
The government has not consulted us on the port.
Es ist noch nicht mal offiziell bekannt, wann die Bauarbeiten beginnen sollen. Die Bürgerinitiativen hier wissen nur, mit der Unabhängigkeit des Südsudans rückt der Termin näher. Bisher wurden die reichen Ölvorkommen dieses Landes über den Norden exportiert. Der Südsudan will sich jetzt aus dieser Abhängigkeit befreien. Stattdessen soll eine Pipeline bis nach Kenia gelegt werden, direkt zum neuen Hafen.
It is not because we need a port in Kenya.
Es geht ja nicht darum, dass wir in Kenia einen Hafen brauchen. Es ist doch so, Kenia hat dem Südsudan geholfen, unabhängig zu werden. Wir haben die Regierung immer unterstützt, aber das vergilt sie uns nun schlecht. Ich weiß nicht, warum sie den Hafen unbedingt hier bauen muss.
I don't know why are they forced to build that port there.
Etwa 10 Milliarden Euro soll das Projekt kosten. Als Geldgeber sind die Chinesen im Gespräch. Sie sind der Hauptabnehmer sudanesischen Öls.
China for its own self-interest.
China sieht nur den eigenen Nutzen, meint der Vorsitzende der Anti-Hafen-Initiative Mohammed Ali Badi. Das Land wächst wirtschaftlich sehr stark und hat darum einen großen Hunger nach Energie. Und natürlich auch nach Rohstoffen. Das alles findet China billig in der dritten Welt. So wollen sie jetzt eben auch Energie aus dem Südsudan beziehen. Das ist ihr Ziel.
Like now they can get energy from Southern Sudan. That's their aim.
China würde durch den Hafen gute Geschäfte machen. Die jahrhundertealte Kultur auf Lamu wäre dagegen bedroht. Die Gegner des Baus fürchten, dass die Insel ihre Einzigartigkeit verlieren würde. Wir sprechen jetzt noch meist Kiswahili, sagt Swale Adinani. Wir haben unsere eigenen Traditionen, wunderbare Traditionen. Darum hat die UNESCO Lamu ja auch zum Weltkulturerbe erklärt. Aber wenn die großen Tanker kommen, werden mit ihnen auch die Schiffsbesatzung da sein, mit ihren dicken Taschen voller Geld. Sie werden die Kultur auf Lamu völlig verändern, denn bis jetzt sind wir eher arme Leute.
Arme
arme Leute mit einem reichen Kulturschatz. Von der kenianischen Regierung ist kaum einer bereit, sich zu dem Projekt zu äußern. Einer der wenigen Politiker, die aus der Deckung kommen, ist Gideon Mungaro. Der 45-Jährige ist Parlamentsabgeordneter für die Küstenregion und gehört zum engen Zirkel um den kenianischen Ministerpräsidenten Raila Odinga. Er sieht vor allem die Vorteile des Bauprojekts.
Lamu Port will be very viable for Kenya.
Der Hafen auf Lamu wird Kenia voranbringen. Wir haben im Regierungshaushalt jetzt schon die Ausgaben eingeplant, die nötig sind, um den Anschluss nach Äthiopien und in den Südsudan zu schaffen. Auch ein Bahnhof und eine Straße sind einkalkuliert. Für den Politiker zählt die Wirtschaft. Das Leben auf Lamu sieht er nicht dadurch beeinträchtigt, dass vor der Insel dann dicke Öltanker hin und her schippern. Das wird auf Lamu als Insel keine Auswirkungen haben. Für die Menschen hier bringt es nur geschäftliche Vorteile. Die Kultur wird nicht zerstört. Es werden auch nicht plötzlich Autos auf der Insel fahren. Die kommen nur bis zum Hafen. Bis jetzt fehlen auf Lamu sowieso noch die Straßen. Einzig der Weg am bisherigen Hafen für Segelboote ist ein wenig breiter und sogar gepflastert. Highway nennen ihn die Einheimischen deswegen, als wenn es sich um eine vierspurige Schnellstraße handeln würde. Aber auch hier schieben sich nur Esel mit ihren Karren entlang.
The highway is new, it's from just a guy donors.
Der Highway ist noch ganz neu, sagt Swale Abdallah. Ein Politiker hat ihn bezahlt, der hier gerne Gouverneur werden möchte. Die Leute freuen sich über die Straße. Sie haben das Gefühl, dass Lamu jetzt moderner wird.
Yeah, it's more modern Lamu now.
Vom Weltkulturerbe zum Verkehrsknotenpunkt. Antje Diekans berichtete über eine noch beschauliche Insel Lamu in Kenia. Und das war's von der Wirtschaft. Mein Name ist Monika Lohmüller. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.